Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Focus on Linux Podcast. Aufgenommen am 22.08., Redaktionsschluss am 19.08. Und mit dabei ist wieder der Jan.
Moin, moin.
Moin, Giorno.
Ach. Muss das sein?
Wie geht's dir? Bist du gut durch den August gekommen?
Ja, also sehr warm. Mein Ventilator hat fast durchgehend durch mein Zimmer gepustet und das hat nicht geholfen, dass mein PC an war. Ja, und du?
Ja, musst du vielleicht mal einen Kryptominer ausmachen, dann geht's vielleicht mit der Temperatur ein bisschen besser. Ja, bei mir, ich habe den Umzug ganz gut überstanden, habe jetzt das Glück, im Erdgeschoss zu wohnen, wo nicht so die Sonne drauf knallt und habe hier auch so einen Fliesenboden, der schön runterkühlt. Also hier kann man es aushalten. Nichtsdestotrotz sind wir dann aber auch direkt danach in den Urlaub und jetzt komme ich gerade aus dem Urlaub zurück und ja, freue mich, wieder Podcast aufnehmen zu können.
Wo bist du denn gewesen?
Ich gebe dir ein kleines Rätsel. Es hat was mit Quellcode zu tun und mit einem sehr bekannten Hyperscaler.
Sehr bekannter Hyperscaler und Quellcode. Source Code Syr. Irgendwo. Hyperscaler Nutanix? NetApp?
Nee, ich meine die Cloud Hoster. Also
so. Ach
die
so. Côte d'Azur.
Aber mit
Côte
d'Azur, genau.
Oh Mann.
Ja, es sind locker mal 10 Euro für die schlechte Wortwitzkasse. Aber gut, dass du drauf gekommen bist. Also wäre nicht jeder sofort drauf gekommen vielleicht. Ja, genau. Nee, wir waren an der Côte d'Azur. Das war echt schön und war aber auch sehr, sehr warm. Und ja, würde ich aber auf jeden Fall empfehlen.
Ich glaube, du meinst die Côte d'Azur. So spricht man es ja
Code
aus.
Code Dasher, genau, richtig. Genau, ja. Und jetzt sind wir wieder back in business. Wir hatten ja diesen Monat keine Fokusfolge. Das werden wir dann nächsten Monat, werden wir das nachreichen. Aber so ein bisschen Urlaub können wir auch mal gebrauchen. Und ich würde vorschlagen, wir kommen mal auf das Feedback zu sprechen. Also wir haben wirklich sehr viel Feedback auf die letzte Folge bekommen. Deswegen wird der Part vielleicht dann doch ein bisschen länger als sonst. Wir haben nämlich zum Beispiel nach der letzten Folge eine Twitter-Umfrage gestartet, wo es um das Thema Proxmox ging. Da hatte ich ja so ein bisschen mal abklopfen wollen, wie das so aussieht, ob die Leute das nutzen oder ob sie es nur im Lab nutzen oder produktiv nutzen. Und da war echt viel Aktivität. 32 Stimmen wurden abgegeben. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Votings auf eine Twitter-Umfrage bekommen. 16% sagen, was ist Proxmox? 34% nutzen es nur im Homelab. 41% nutzen es auch produktiv und 9% überlegen es zu benutzen. Und das fand ich total interessant, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass die meisten Leute das entweder gar nicht kennen oder es nur im Homelab so nutzen. Das war so meine Erwartungshaltung. Aber tatsächlich, die meisten, die abgestimmt haben, die nutzen das auch produktiv. Kann natürlich sein, dass nur die Leute abgevotet haben, die das auch irgendwie toll finden. Das ist jetzt natürlich keine super repräsentative Umfrage. Aber zum Beispiel der Marc, den kennt ihr vielleicht noch aus der Serenity OS-Folge, der hat so ein bisschen darüber berichtet, dass er das produktiv einsetzt. Und dass er auch schon erfolgreich OVIRT nach Proxmox migriert hat. Das ist ja das Tool oder das Upstream-Projekt für das RHV, was abgekündigt wurde. Da hatten wir ja die letzte Folge drüber gesprochen. Und der Jens, den ich ja auch erwähnt hatte in der letzten Folge, der und seine zwei Kollegen, die haben kommentiert, dass sie da immer noch sehr zufrieden mit sind mit der Lösung. Und gab aber auch noch anderes Feedback. Also zum Beispiel der DDKFM, Grüße gehen raus, der nutzt das im Homelab auf gebrauchten ThinkCenters, während der Alex vom Select Rage, vom IT-Podcast und der Evgeny, die sagten, die mögen das Tool nicht so. Und dann habe ich mal nachgefragt, naja, warum denn? Und dann haben sie gesagt, naja, das HA ist so ein bisschen abenteuerlich. Also entweder haben sie es falsch implementiert oder es ist halt irgendwie einfach interessant umgesetzt. Ja. Und das hat mich dazu gebracht, dass wir vielleicht zu dem Thema mal eine Podcast-Folge irgendwie planen. Also da sind wir gerade schon dabei, mal zu überlegen, welche Leute wir da einladen könnten, um das Thema mal ein bisschen mehr zu beleuchten. Ich selbst bin auch kein Experte in dem Thema. Ich habe mir mal 1-2 VMs mit Proxmox hochgezogen und will mir vielleicht auch so ein gebrauchtes ThinkCenter zu Hause hinstellen und will das mal ein bisschen evaluieren. Und der Wartungsfenster-Podcast, den hatte ich ja auch erwähnt in der letzten Folge. Da habe ich mal nachgefragt und die haben gesagt, naja, in der Bubble, in der die beiden so unterwegs sind, da wird halt eben Hyper-V für alles Mögliche genutzt. Also auch so als Single-Server nehmen sie eben Hyper-V. Und wenn sie mal mit was anderem zu tun haben, dann ja, ist das meistens eben vSphere oder auch Nutanix AHV. Und dann haben sie auch gleich noch ein bisschen Promo für uns gemacht und haben uns in ihrem Podcast erwähnt. Also da auch nochmal vielen Dank und Grüße gehen raus.
Was mir gerade an deiner Umfrage aufgefallen ist, ich habe das mal alles zusammengezählt und man kommt auf 100%, aber es gibt keine Option, dass man Proxmox kennt und nicht mag, oder?
Das stimmt, ja. Man kann auf Twitter leider immer nur eins der Optionen auswählen. Ja.
Ah, okay. Weil jetzt hast du natürlich die Riesencrowd der Proxmox-Hater irgendwo in der Umfrage verstummen lassen. Also da müssen wir nächstes Mal aufpassen.
Das stimmt, ja, genau. Ich glaube, ich konnte keine weitere Option mehr hinzufügen oder irgendeinen Grund gab es da. Kann auch daran gelegen haben, dass es zu spät war und ich da nicht dran gedacht habe. Oder dass ich keine negativen Kommentare wollte. Nee, ich habe einfach nicht dran gedacht. Hast schon vollkommen recht. Das müssen wir mal nochmal näher aufgreifen. Deswegen suche ich auch noch Leute, die da vielleicht ein bisschen kritisch eingestellt sind, wo wir das Thema mal näher besprechen können. Aber schauen wir mal. Das wird hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Dann gab es noch weitere Feedback- bzw. Promo-Aktionen, zum Beispiel der Caroli von Red Hat, der hat unseren Podcast zufällig entdeckt und hat ein bisschen Werbung für uns gemacht und hat gesagt, wir sollen mit der guten Arbeit weitermachen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Vielen Dank. Wollen wir auch hoffen, in der Art und Weise das weiterzuführen. Dann hat der Nico einmal Feedback gegeben, dass ihm die WIM-Folge sehr gefallen hat und er hat als Vorschlag auch genannt, dass wir vielleicht die CVI-Zusammenfassung stichpunktartig auch als Kapitelmarke in die Beschreibung vielleicht mit reinkommen, dass man das auch dediziert skippen kann. Ja, wenn euch jetzt eben NFTables nicht interessiert, dann weiß man das vielleicht nicht unbedingt aus der CVI-Nummer, aber dann steht es da in Klammern und man kann skippen. Das klingt gut, das werden wir auf jeden Fall versuchen im Hinterkopf zu behalten. Diesen Monat hatten wir ja leider kein CVI, aber wir versuchen jetzt die Shownotes auf mehreren Ebenen besser zu strukturieren. Das fällt euch jetzt vielleicht auf, wenn ihr diese Folge hört. Wir haben jetzt die einzelnen Links sind auch gruppiert. Das heißt, wenn es jetzt zu einem Thema mehrere Links in den Shownotes gibt, dann sind die da eben eingerückt. Und wir hoffen, dass das dadurch ein bisschen lesbarer wird. Und vor allen Dingen, dass das auch bei euren Podcatchern auch funktioniert. Wenn es da Probleme geben sollte, gebt uns gerne Bescheid. Da freuen wir uns immer über Feedback. Und dann habe ich noch ein letztes Feedback beziehungsweise ein letztes Update. Und zwar habe ich einen neuen Podcast entdeckt, und zwar den Engineering Kiosk Podcast. Das ist ein Projekt von Andy Grunwald und Wolfgang Gassler. Und ja, das sind zwei Kollegen, die aus der Entwicklung und aus der Architektur und so weiter kommen. Die nehmen selbst zum einen technische Folgen auf, wo es um so Dinge geht wie CI/CD, Home Automation, aber auch um so, naja, ich will es jetzt nicht zwischenmenschliche Themen nennen, aber sowas wie, wie sollte man heutzutage versuchen, gutes Personal zu rekrutieren? Also schon natürlich einen technischen Fokus, aber nicht nur reines Tooling oder reine Programmiersprachen, sondern auch mal etwas übergreifende Folgen. Fand ich sehr interessant, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da mal reinzuhören. Grüße gehen raus. Und was die beiden gemacht haben, die pflegen neuerdings eine kuratierte Liste an deutschen Tech-Podcasts auf GitHub. Ja, da haben wir auch einen Link in den Shownotes, könnt ihr mal reinschauen. Das heißt, da haben die beiden ihre Podcasts schon mal, die beiden gerne hören, zusammengetragen. Und da gehörte eben auch der Focus on Linux und auch der Focus on DevOps Podcast mit dazu. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und das Ganze ist aber eben auch auf GitHub zu finden. Also die Seite, die beiden da hosten, das ist halt mit so einem Static Site Generator geschrieben. Und wenn ihr Podcasts habt, die ihr gerne hört, dann könnt ihr einfach einen Pull-Request den beiden einstellen. Und ja, wenn die den Podcast für gut befinden, dann taucht ihr auch in dieser Liste auf. Die Liste ist wirklich interessant, weil da sind auch noch ein paar Podcasts mit drin, die ich so noch nicht kannte, wo ich mal reingehört habe und die sehr interessant fand. Von daher, wenn euch Themen wie diese interessieren, dann kann es nicht schaden, da auch mal reinzuschauen. Ja, genau. Und Andi hatte halt eben auch geschrieben, dass er unseren Podcast sehr mag und da auch sagt, dass die tiefgängigen Themen wie die WIM-Folgen, die haben ihm gefallen. Und da bedanken wir uns natürlich auch noch. Ja, und das war das ganze Feedback für die letzte Folge. Sehr viel Feedback diesmal, haben wir uns sehr drüber gefreut. Und dann würde ich vorschlagen, schauen wir doch mal, welche News es diesen Monat im August so gegeben hat. Und das erste Thema, worüber wir sprechen müssen, ist Linux 5.19, das veröffentlicht wurde. Das bietet nämlich einige Optimierungen Und zum Beispiel das erste, was mir hier in der Liste so ins Gesicht springt, ist das Energiemanagement und ACPI-Verbesserungen für Intel Raptor Lake und Alder Lake, also für die 12. Generation, die ja berühmt-berüchtigt ist, könnte man sagen. Es gab aber auch Performance-Updates für die AMD Zen 4-Plattform. Da nehme ich eben unter anderem für Perfmon V2. Das kann dann genutzt werden, um eine bessere Leistungsüberwachung zu ermöglichen. Dann gibt es eine neue Funktion im Netzwerkbereich, die heißt BigTCP und die erlaubt es eben, wenn ihr IPv6 einsetzt, Durchsätze von 200 bis 400 Gigabit bei niedriger Latenz zu implementieren. Also das kann dann vor allen Dingen für High-Performance-Systeme durchaus von Interesse sein und das ist jetzt eben in den Kernel mit reingewandert. Ja, und dann gibt's zwei große Blöcke. Es gab nämlich viel Optimierungen für ButterFS und für XFS. Und bei ButterFS ist es so, dass es jetzt eben einen 7% schnelleren Durchsatz beim Lesen und Schreiben gibt, sofern die No-Wait-Funktionalität eingesetzt wird. Also da wurde das Blocking eben angepasst, sodass man da ein bisschen mehr Performance rauskitzeln kann. Dann gibt's noch eine Funktion oder ein Flag, das man setzen kann. Das heißt No-Cow. Da geht's nicht um Tiere, sondern es geht hier um No Copy on Write. Da wurde das Locking optimiert und das führt dann eben dazu, dass man 3% schneller schreiben kann. Also klingt jetzt erstmal wenig, aber ich glaube, bei dem einen oder anderen System kannst du, wenn man es dann ausrechnet, durchaus auch Sinn ergeben, das zu nutzen. Mehr gab es im XFS-Bereich, da gab es viele Optimierungen. Die meisten kamen von Dave Chinner. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist der XFS-Maintainer. Und da wurde der Code aufgeräumt und zwei neue Funktionen wurden auch noch eingebaut, die in Zukunft weitere Features erlauben sollen. Ja, da haben wir nämlich zum einen die Large Extent Counts. Und da sagt Dave Chinner eben, das ist in Anführungsstrichen für ein Feature in der Zukunft. Ja, da sollen nämlich hunderte Millionen der erweiterten Attribute, also die X-Address, von denen habt ihr vielleicht schon gelesen, pro Inode gespeichert werden können. Und dafür brauchen wir diese Funktion eben und die dient nämlich dazu, eine Limitierung zu entfernen, die das bisher verhindert hat. Also da gab es bisher halt ein Limit und das entfällt eben durch dieses neue Feature. Dann gibt es noch ein weiteres Feature, das heißt Locked Attribute Replay. Und da geht es darum, dass man hier eben die Infrastruktur mit einbaut, die es ermöglicht, die Attributsänderungen, die wir in dem anderen Feature gerade hatten, in Journals organisieren zu können. Ja, also dass man halt eben mehrere solcher Änderungen gebündelt ausführen kann und nur wenn das sauber funktioniert, dann ist das auch, gilt das als abgearbeitet und wenn jetzt in just diesem Moment eben ein Stromausfall zum Beispiel passieren sollte, dann, dass man das dann auch wieder recovern kann. Das dient einfach dazu, dann im Fehlerfall eben die Wiederherstellung wieder zu ermöglichen. Abseits davon gibt es jetzt auch NVMe-Support für die Apple M1-Familie. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass Linus Torvalds, der den Kernel ja auch veröffentlicht und angekündigt hat, der hat das für diese Version auf einem MacBook eher mit einem M2-SoC getan und hat als Basis den aktuellen Asahi Linux-Kernel benutzt und hat eben dann die neue Version veröffentlicht. Und hat dann auch so ein bisschen noch geschrieben, dass das jetzt ja schon das dritte Mal ist, dass er eben auf einem Apple-Gerät entsprechend einen Linux-Kernel veröffentlicht. Da hat das schon zu Powerzeiten gemacht und dann eben mit einem vorherigen MacBook Air, als das Ganze entsprechend mit Intel noch lief und jetzt eben wieder auf einem MacBook Air, aber halt eben mit einem ARM-SoC und hat sich da sehr gefreut, dass das Projekt auch so viel zum Linux-Projekt beigetragen hat und hat auch gesagt, dass er die Hoffnung hat, in Zukunft, wenn er auf Reisen geht, halt eben auch so ein MacBook Air mit ARM-SoC als normalen Daily Driver benutzen kann. Also sehr, sehr schönes Statement. Da können wir nur gespannt sein, wie es in Zukunft weiterläuft.
Und dann kommen wir von Linux 5.19 mal zu Linux 6.0. Und zwar, wurde es auf vielen Publikationen schon als 5.20 verschrien. Aber Linus Torvalds hat anscheinend Angst vor großen Nummern, deswegen gibt es jetzt den Sprung auf 6.0. Ich persönlich begrüße das irgendwo. Ich erinnere mich noch an die dunklen Zeiten, wo wir irgendwo bei 2.6.35 waren und dann immer weiter quasi in den Miner-Versionen abgetaucht sind. Von daher habe ich damit kein Problem. Und eine Sache, die ich auch irgendwie sehr, sehr niedlich finde, ist, dass es denn der Codename des neuen Releases ist Herder, I'm a Ninja Sloth. ich finde ja irgendwie, sonst ist das alles immer so förmlich, so alles, was früher so ein bisschen so diese diese nicht toxische Hackerkultur irgendwo. Einfach, man gibt dem Boaty McBoatface oder so, man gibt denen so einen lustigen Namen. Finde ich gut, dass das noch irgendwo erhalten ist. Ja, super Sache. dann kommen wir zu den tatsächlichen Änderungen da drin und nicht nur die lustigen Namen. Es gibt ein paar Netzwerkverbesserungen, vor allem in Richtung Wi-Fi 7 und Socket Memory Pressure. Also wenn viele Sockets allocated werden, auch gerade mit Network Namespaces, dann wurde da jetzt deutlich Verbesserungen wahrgenommen oder umgesetzt eher. Und dazu kommen auch viele Verbesserungen gerade in Richtung High-End-Desktop- und Serverprozessoren, also Xeon, Threadripper und Epic. Und da gab es bei Foronix ein ganz interessantes Benchmark. Und zwar im Socket-Benchmark gab es eine Verbesserung um 65%, was natürlich jetzt nicht unbedingt nur an den Verbesserungen für die Prozessoren liegt, sondern auch an dem eben erwähnten Socket-Verbesserung. Context-Switching auch bis zu 30% besser im Benchmark und ein paar von Benchmarks aus dem PostgreSQL-Benchmark sind auch bis zu 20% besser geworden. Und dafür, dass es auf derselben Hardware ist und einfach nur dann eine Minor-Version, eine Major-Version hochzählt, das ist doch eine gute Änderung. Dazu kommen auch Intel Raptor und Meteor Lake-Unterstützung oder zumindest quasi Anfänge für die Unterstützung. Und Vorbereitung auf Zen 4, also viel in die Zukunft schauen, auch vor allem durch Engineers von AMD und Intel. Man kann den Hostnamen jetzt als Kernel-Parameter setzen. Da bin ich mal gespannt. Ich habe dazu leider nichts gefunden, aber welche Nische würde das füllen? Also bis jetzt setze ich das immer über Cloud-Init, wenn ich quasi viele neue Maschinen hochziehe. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man groß irgendwo in Grub rumschreiben möchte, und um den Hostnamen zu ändern. Da wäre ich mal gespannt. Vielleicht haben ja unsere Zuhörenden Ideen, was man damit anstellen kann. Als nächstes gab es auch noch wieder Nachrichten zu Mitigations, und zwar gibt es jetzt eine Meltdown-Mitigation für ARM64 und ein paar AMD Redbeat-Mitigations wurden jetzt eingeführt, aber werden auch backported auf vorherige Versionen. Und es gibt auch Verbesserungen in Richtung IO Euring, das neue asynchrone IO-System bei Linux. Das erlaubt es quasi asynchron mit Festplatten und SSDs zu interagieren und Kopien zu vermeiden. Neu dazu gekommen ist auch neu im Main Branch ist auch der Raspberry Pi 4 V3D-Kernel-Treiber, was jetzt 3 Jahre nach dem Release endlich einen Mainline-Grafiktreiber für den Raspberry Pi bietet. Und ein paar schlechte Nachrichten auch. Rust hat es noch nicht in den Kernel geschafft. Da gab es jetzt von neuen Dispatch-Sets. Das ist ganz spannend eigentlich, weil die Sprache Rust wurde nicht, also es wurde als D-Ersatz irgendwo erdacht, aber manche Entscheidungen wurden dann halt in Richtung Usability getroffen. Man kann sich das jetzt so vorstellen, man hat ein Array und möchte da einfach irgendwie 2 Elemente hinzufügen. Aber der unterliegende Speicher im Array hat nicht mehr Platz für beide Elemente, also muss der Speicher erweitert werden. Das ist eigentlich kein Problem, wenn man einfach in einem User-Mode-Programm ist, dann holt man sich einfach vom Kernel mehr Speicher. Wenn man jetzt aber im Kernel ist, muss man auch mal damit rechnen, dass vielleicht auch kein Speicher mehr da ist. Und man muss damit umgehen können, dass es unterschiedliche Arten von Speicher gibt. Also im Kernel gibt es ja einen Speicher, der gepaged wird, wo der zum Beispiel auf Festplatte ausgelagert wird. Das kann aber nicht immer, also aus diesen ausgepagten Speicher kann man nicht immer wiederholen. Zum Beispiel gibt es Momente, da sind Interrupts deaktiviert und Paging funktioniert auf x86 zumindest über Interrupts. Man versucht auf Speicher zuzugreifen, den es nicht gibt. Und dann fliegt ein Interrupt und dann wird der Speicher eben wieder reingepaged. Und deswegen müssen jetzt so ein paar Non-Standard-APIs benutzt werden, die quasi es erlauben, hey, ich möchte gern mehr Speicher haben für dieses Array. Aber das kann fehlschlagen, vielleicht ist keiner mehr da. Und deswegen müssen da jetzt so ein paar Änderungen gemacht werden. Es gibt jetzt ein Demo-Modul, das hat quasi so ein Array, das wird dynamisch vergrößert. Und das sieht relativ gut aus. Ich hoffe, das kommt bei 6.1 irgendwann dann in den Kernel rein. Und deswegen auch der Hashtag des Monats, alte Liebe rustet nicht.
Wild.
So, und dann kommen wir mal von einem Blick in die Zukunft zurück in die Gegenwart. Und zwar ist Ubuntu 22.04.1 erschienen. Das ist das erste Point Release der LTS-Version. Und das ist jetzt 4 Monate nach Release erschienen. Mit dabei ist dass Wayland bei Intel, AMD und Nvidia Hybrid wieder der Standard ist und Xorg ist noch bei Nvidia Only der Standard. Dazu mit dabei ist der Nvidia 515.x Treiber und die Redbit Mitigations, die wir schon in der letzten Folge erwähnt haben. Auch an Bord sind 300 Bug- und Security-Fixes und es gibt leider noch keinen neuen HWE-Kernel. Das ist der Hardware-Enablement-Kernel. Der dürfte dann nach 22.10 im Oktober folgen. Das Hardware-Enablement bei Ubuntu ist quasi einfach neuere Kernel für ältere LTS-Versionen, damit man dann auch ein bisschen neuere Hardware-Features benutzen kann. Wir haben ja jetzt schon eben gehört, was es in 6.0 alles Neues gibt und welche neuen Plattformen alles unterstützt werden. Finde ich eine gute Sache und geht auch einen Schritt in die richtige Richtung. Der Release wurde um eine Woche verschoben, weil es einen Snap-Debug gab bei OEM-Installationen und zwar haben vorinstallierte Snaps nicht funktioniert. Und das ist ja jetzt mittlerweile auch Firefox, von daher ist das eine ziemlich unangenehme Situation, wenn man so einen dicken neuen Ubuntu-Laptop kriegt und Firefox aufmacht und das geht gar nicht. Und das betraf nur Neuinstallationen und keine Upgrades. Und das Changelog haben wir euch unten in den Shownotes verlinkt.
Ja, auch im Uni-Umfeld gab es was Neues. Da ist die Version 2022.08 erschienen. Und das eins der neuen Features ist, dass jetzt Ubuntu 22.04 auch als Client unterstützt wird. Das war vorher noch nicht der Fall. Da gab es auch leider direkt einen Bug. Und zwar hat sich die Version, das jetzt muss ich gucken, dass ich den Namen richtig ausspreche, RepRepro-Paket, da hat sich die Version geändert. Und die Folge war, dass das Bootstrapping eben fehlschlug. Also ihr braucht ja immer so ein Bootstrapping-Repository, damit ihr eben so ein neues System auch mit Salt betanken und dann fernsteuern könnt. Das hat nicht funktioniert. Workaround war hier eben, die alte Version dieses Pakets wieder einzuspielen. Da gibt es auch einen Eintrag im Bugtracker zu. Das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dann gibt es eine Technical Preview. Und zwar kann man jetzt eben den Proxy und den Retail-Server auch als Container mit einem Helpchart bereitstellen. Ist natürlich noch nicht voll unterstützt, aber man kann es schon mal für Entwicklungszwecke und Testzwecke einsetzen. Auch neu ist, dass es jetzt einen Auto-Trust gibt von den verknüpften Software-Channeln GPG-Keys, wenn man den High-State anwendet. Es gibt ja diesen High-State, der halt eben verschiedene interne Dinge automatisch tut, zum Beispiel, dass die Repositories, die dem Client in der GUI eben zugewiesen wurden, dass die auch lokal im YAML oder Zipper oder was auch immer ihr da einsetzen mögt, dass das da hinterlegt ist. Und da gibt's jetzt eben auch einen Auto-Trust. Das heißt, man hatte vorher durchaus mal den Fall, wenn man jetzt so einen Client neu aufgesetzt hat mit dem Activation-Key und der GPG-Key hat gefehlt, dann hat der Client zwar das Repository XYZ gesehen, aber wenn man das erstmal davon Pakete installieren wollte, gab's halt eine Fehlermeldung beim Paketmanager, der sagte, ich vertraue diesem Repository noch nicht. Das wird jetzt automatisch getrustet. Und was auch noch geändert wird, ist, es gibt ja immer lokal definierte Repositories, wie zum Beispiel eine lokale CD oder so ein Public CentOS Epel, was auch immer, Mirror, den man da mit drin hat. Das wird ja dann beim Anwenden des High-States deaktiviert und das wird jetzt auch schon beim Bootstrappen deaktiviert, sodass man dann hier nicht doppelte Quellen und so weiter drin hat. Und wenn ihr Uni 2022.08 einsetzen wollt, dann müsstet ihr vorher halt schon mal auf die 2022.06 und eben auch auf OpenSUSE Lib 15 SP4 aktualisiert haben. Ja, also man kann ja auch längere Zeit nicht eben die aktuellste Version haben und dann auf die neuere Version gehen. Also ihr könntet zum Beispiel von einem Uni 2022.04 auf 06 gehen. Ich persönlich empfehle das nicht. Also ich empfehle immer von 4 auf 5, von 5 auf 6. Und hier müsste man halt eben wirklich vorher schon mindestens mal 06 installiert haben, wegen des Service Packs 4, der ansonsten eben fehlen würde. Und das könnte dann halt eben nicht funktionieren.
Kommen wir zu Debian. Das wird jetzt nämlich 29 Jahre alt oder wurde schon. Am 16.08.1993 kündigte nämlich Ian Murdoch, der leider im Jahr 2015 verstorben ist, das Projekt im Usenet unter CompOS Linux Development an. Und damit ist Debian nach Slackware die zweitälteste Linux-Distribution. Viele von euch haben vielleicht Debian noch nicht direkt benutzt, aber vielleicht auch eine, vielleicht eher eine der daraus entstandenen Distributionen, zum Beispiel Ubuntu, Linux Mint, Raspbian und eigentlich alles, was APT irgendwo drin hat. Und der Name ist tatsächlich zusammengesetzt aus der Frau von Ian Murdoch, Deborah Lynn, und Ian Murdoch selber, also Deb Ian. Und die Versionen sind nach Toy Story Charakteren benannt. Daher die Version 1.1 mit dem Namen Buzz. Die ist erschienen am 17.06.1996. Und die Debian Unstable Rolling Development Releases heißen immer Sid. Das ist dieser fiese, gelangweilte Junge, der das Spielzeug immer kaputt macht. Und Christian hat die Shownotes geschrieben und dann ist mir, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich das gelesen habe. Ach so, das erklärt dann auch Buster und ich weiß gar nicht, wie die Version davor hieß, aber das erklärt einiges. Ich habe mich nicht mal gewundert, woher die Namen kamen, aber war dann doch immer zu faul, es zu googeln. Und aktuell sind ungefähr 1000 Entwicklerinnen an dem Projekt beteiligt. Und zwar gibt es den Debian Gesellschaftsverlag und der regelt Projektleitlinien und den Verhaltenskodex. Und seit dem Initial Release sind 16 Versionen erschienen. Bullseye ist die aktuelle und Bookworm wird gerade entwickelt. Und zum Release von Debian 5.0 wurden 12 Architekturen unterstützt. Das waren auch ein paar sehr exotische. Mittlerweile sind wir runter zu 9. Das sind auf jeden Fall PowerPC, S93X, das ist die IBM Z-Architektur, glaube ich. Dann diverse ARM-Architekturen und x86 ist auch noch mit dabei. Und dann habe ich jetzt bestimmt eine vergessen. Ich habe das gerade aus dem Kopf gemacht. MIPS, stimmt. MIPS und MIPS 64 sind dabei, genau. Und dann gibt's die Frage in die Runde, hat einer der Zuhörenden schon lustige Geschichten von Debian? Hat sich mal jemand über ein 4 Jahre altes Paket geärgert? Oder eine Kiste mit irgendwie 10 Jahren Uptime entdeckt, wo Debian drauf lief und man hat nie mitbekommen, dass die überhaupt noch an war oder dass die mal gerebootet werden sollte. Meldet euch gerne, erzählt uns eure Debian-Anekdoten, dann machen wir in der nächsten Folge so ein kleines Best-of.
Wie lange nutzt du Debian eigentlich? Hast du so ein nacktes Debian auch mal eingesetzt irgendwo, Jan?
Ich habe angefangen mit Ubuntu. Das habe ich über Torrent runtergeladen, war das, glaube ich. Bei meinem Opa. Und der hatte damals noch keine Flatrate. Der hat pro Megabyte bezahlt, glaube ich. meine Eltern waren dann etwas sehr erbost mit mir. Und ich habe auch zuerst die 64-Bit-Version runtergeladen und dann erst realisiert, dass das ein 32-Bit-Rechner war. Und dann irgendwann später bin ich tatsächlich zu Debian als Daily Driver übergegangen. Ich glaube, das war mit 14 oder so oder mit 15. Bis wir dann irgendwann, also das hat immer funktioniert. Der PC ging immer an, es hat immer alles funktioniert. Aber irgendwann hat mich das dann doch sehr geärgert, dass die Pakete immer so uralt waren. Also für Server ist das ja nicht so tragisch. Und gerade wenn man viele Sachen im Docker-Container ablegen kann, kein Problem, super Sache. Wenn man das als Daily Driver hat und irgendwie mal eben so ein Paket braucht oder mal eben den neuen Telegram-Client will, dann ist das schon irgendwie anstrengend. Von daher, ja, bin ich mittlerweile davon weg. Christian, hast du irgendwie Debian-Erfahrung?
Ja, also war einer meiner ersten Distros. Also angefangen habe ich ja mit einem OpenSUSE, beziehungsweise damals hieß es ja noch SUSE Linux Personal oder Professional Edition. Und dann bin ich irgendwann bei Ubuntu gelandet, habe dann aber halt auch gelesen, dass Ubuntu ja auf Debian basiert. Also wir müssen ja echt mal festhalten, dass Debian ja wirklich einen extrem hohen Einfluss hatte. Ja, also wenn es kein Debian gegeben hätte, dann wäre sowas wie Ubuntu sehr wahrscheinlich nicht entstanden. Und in meinem Experimentierwahn bin ich dann damals das war Debian Sarge, was damals aktuell war. Ich glaube, das war Debian 3.0 oder 3.3.1, glaube ich irgendwie. Genau, und das habe ich dann mal auf meinem Rechner installiert und war da nicht ganz so angetan von, muss ich sagen, weil diese ganze Sache mit Ton konfigurieren und Grafikkartentreiber, das hat halt unter Ubuntu, und ich habe ja mit der 5.10 angefangen, halt einfach immer out of the box funktioniert. Und das war bei früheren Debian-Versionen immer mit sehr viel Bastelei und manuell Dinge tun verknüpft. Deswegen ist es nicht mein Daily Driver geworden. Das hat sich dann später geändert, als ich dann erste Server administriert habe, dann oder hier auch dann so ein kleines Homenet zu Hause hatte. Da habe ich dann auf den Server natürlich immer Debian eingesetzt und habe die auch sehr, sehr wertgeschätzt, weil die halt immer sehr, sehr stabil liefen und hatten halt nicht die neueste Paketauswahl. Aber ich habe natürlich kein Bleeding Edge zu Hause gebraucht. Und dafür ist Debian halt einfach hervorragend. Wenn man eine Distro will, die laufen soll, die stabil sein soll, dann ist Debian einfach wirklich eine sehr gute Wahl. Ja, auf dem Desktop nutze ich es mittlerweile auch. Ich habe hier so ein paar ältere ThinkPads und da läuft dann auch ein Debian drauf. Und das funktioniert da auch wunderbar. Und auf so einem alten Notebook will man ja auch nicht unbedingt KDE Plasma 5 oder so haben. Da habe ich dann irgend so einen minimalistischen Desktop und da ist Debian auf jeden Fall sehr gut geeignet. Und ich habe aber auch echt sehr exotische Kisten mit Debian gehabt, weil du vorhin sagtest, es gab Architekturen, die jetzt nicht mehr unterstützt werden. Ich hatte mal so ein RAQ-Server, also Rack wurden die, glaube ich, ausgesprochen. Das waren so 1HE-Pizzabox-Dinger, so blaue Kisten. Das gehörte damals zu Sun mit dazu, das hatte Sun halt aufgekauft. Und das war auch ein MIPS-CPU, die da drin war, mit so einem kleinen LCD-Panel vorne, wo man dann auch so ein kleines Menü hatte. Und das war, glaube ich, irgend so ein 200-Megahertz-Rechner mit 32 MB EDORAM. Und da habe ich einen kleinen Webserver drauflaufen gehabt. Und das war echt exotisch. Und das lief halt mit Debian wunderbar out of the box, während eine andere Distribution noch nicht mal mit der Architektur klarkam. Also das ist so eine der exotischsten Erinnerungen, die ich da an Debian habe. Und ja, jetzt läuft halt Debian auf vielen Raspberry Pis. Also ich habe hier viele kleine Embedded Boards, da läuft das drauf. Und halt eben, wie gesagt, auf älteren Geräten. Aber als Daily Driver nutze ich es nicht, da er dann eher im Serverumfeld.
Genau. Also ich habe mich jetzt auch gerade, wo du es gesagt hast, ich habe es auch früher mal, also früher immer, wenn man irgendwo einen Minecraft-Server für die Freunde brauchte, dann war auch immer Debian als OS drunter, weil es einfach irgendwo lief. Alle haben es irgendwie supported, alle hatten so einen One-Click-Debian-Installer. Und man konnte immer quasi, das Schöne an Ubuntu und Debian ist ja, dass man diese riesigen Ubuntu-Foren hat, die auch, also wirklich wahnsinnig ins Detail gehen. Also einmal hier offiziell Grüße an das deutsche Ubuntu-Forum. Das ist bis heute aktiv. Das ist, man findet da, man googelt das Problem und wenn man quasi, ich stelle meine Systeme eigentlich immer auf Englisch, aber wenn ich es mal aus Versehen nicht getan habe, dann kriegt man deutsche Fehlermeldung. Mache ich eigentlich ungern, weil man die schlechter googeln kann, aus Erfahrung, aber bei Ubuntu eigentlich nie der Fall, weil man dann immer noch diesen deutschen Foren falsch findet. Klar, man hat immer noch irgendwie so diese Sachen wie bitte die Sufo benutzen und riesige Signaturen, aber das ist, gehört ja auch irgendwo zum Inter dazu. Ich bin mit diesen Foren groß geworden, von daher sehr sympathisch. Grüße gehen auf jeden Fall raus.
Meinst du das ubuntu-forum.de oder meinst du hier ubuntu-users.de?
Ich glaube, das war ubuntu-users.de, aber das ist so ein Forum-Design, ich erinnere mich irgendwie Kaffeebohnen, habe ich da so eine Assoziation drin. Genau. Ich weiß genau nicht genau, welches davon ist, aber das mit den Kaffeebohnen ist es.
Ja, das könnte, glaube ich, sogar ubuntuforum.de gewesen sein. Das war nämlich auch so meine Einstiegsdroge, nachdem ich dann den ersten Rechner mit Ubuntu da am Laufen hatte. Und ich weiß noch, das war echt hier, ist so ein Blast from the Past, was du gerade hier so bringst. So die Signatur, wo du deine Geräte drin hast, ne? Mit welchem Ubuntu-Release, wie viel RAM, was für ein Desktop. Und dann auch diese Off-Topic-Threads, wo die Leute Screenshots von ihren Desktops gepostet haben, wo du dann XMMS gesehen hast mit irgendwie, keine Ahnung, Nightwish oder Metallica oder was auch immer bei den Leuten lief, wo es Plugins noch für X-Chat gab, wo man dann immer gepostet hat, was für einen Song man irgendwie gerade hört. Und da habe ich echt viel gelernt und das war auch echt eine super coole Kultur damals. Heutzutage hast du da leider auch sehr viel Trolle, aber damals war das irgendwie echt eine sehr, sehr schöne Einstiegsdroge.
So, und dann kommen wir jetzt vom Blast from the Past zu etwas brandneuem eigentlich, und zwar Hector Martin. Also wir haben ja eigentlich jede Folge, sagen wir was, zu Asahi Linux. Diese Woche
und zu Hannah Montana Linux.
Genau, und zu Hannah Montana Linux. Dazu hat sich Hector Martin leider nicht geäußert. Müssen wir nochmal vielleicht so ein Statement bei ihm anfragen. und zwar hat er sich geäußert zu Gerüchten, dass Apple Linux-Support verhindern wollen würde. Und zwar ist das so ein Gerücht, das hält sich so ein bisschen hartnäckig. Und da hat er jetzt gesagt, dass es reine Spekulation ist. Und Apples Absicht ist eigentlich, dass man ein anderes Betriebssystem irgendwo auch starten kann. Das war von Anfang an so gedacht und das ist auch keine vergessene Hintertür. Dazu verweist er zum Beispiel auf Xeno Kova. Der hat bei dem Apple M1 den Bootmechanismus gestaltet. Ist auch genau so, dass man andere Kernel starten kann. Der arbeitet jetzt aber inzwischen nicht mehr bei Apple. Da stellt sich jetzt vielleicht irgendwo die Frage, dass M2 das ändern könnte. Allerdings gab es ja schon Releases. Ich würde das, also wenn es dann geändert wird, hätte ich es jetzt eher bei M3 verortet. Das Feature ist sogar seit macOS 11.1 Big Sur offiziell dokumentiert. Und Greg Federighi hat 2020 bestätigt, dass Kerntechniken für alternative Betriebssysteme irgendwo immer existieren. Das kann natürlich auch bedeuten, falls man von macOS irgendwann mal weg möchte, dass man dann quasi noch eine Hintertür hat, um das zu ändern. Aber auch, dass man andere Betriebssysteme booten kann. Und Hector Martin hat explizit gesagt, dass er keine Insider-Infos hat und auch keine haben will, weil ihn das natürlich irgendwo auch in rechtliche Probleme bringen kann. Also so Cleanroom Reverse Engineering, das ist immer okay. Aber wenn man mit Insider-Informationen handelt, dann kommt man schnell in heißes Wasser. Da gibt's so Anekdoten, das ist ReactOS, das ist ja so ein Open Source Windows Fork. Die behaupten immer steif und fest, dass sie aus Cleanroom Reverse Engineering kommen. Und deswegen, also die werden auch gelassen und ich glaube, in die Richtung muss man dann auch irgendwo gehen.
Ja, bringt ja auch nichts, ne? Also ich habe dieses Interview mit Craig Federici auch gelesen, das du gerade erwähnt hast. Das ist für die Leute, die es nicht wissen, ist der Software Engineering Chief bei Apple. Der Herr mit dem helleren Haar, der immer in sehr, sehr unverkennbarer Mimik auf den Präsentationen die neuen Features präsentiert. Also ich finde den immer, der hat absolutes Meme-Potenzial. Und es gibt auch, hier bei, nach der letzten Keynote gab es auch mega geile Memes mit ihm. Von daher, damit verbinde ich ihn jetzt immer. Aber der wurde halt vor 2 Jahren schon mal gefragt, wie es denn mit Windows auf so einem M1 aussieht. Und da hatte er halt damals auch gesagt, die Kerntechniken in Anführungsstrichen für andere Betriebssysteme, die existieren. Und er hat dann, glaube ich, irgendwie gesagt, it's up to Microsoft. Also so nach dem Motto, wenn Microsoft das halt irgendwie nutzt oder nutzen will und das darauf portieren will, bitteschön. Also wie du sagtest, ne? Also so sauberes Reverse-Engineering ist okay, aber die werden jetzt nicht unbedingt so ein 800-seitiges API-PDF denen schicken, damit sie das machen können. Ja, musst du halt selbst rausfinden. Ja, dann war jetzt am Wochenende die Frostcon. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das ist die erste Präsenzveranstaltung seit 2019 gewesen. Das ist eine Open-Source-Veranstaltung an der Hochschule Bonn-Rheinsieg. Also Frostcon steht hier für Free and Open Source Software Conference. Die gibt's schon echt lange. Das war jetzt, ich glaube, die 17. Iteration, die jetzt stattgefunden hat. Und ja, ist kostenlos, ist ein 2-tägiges Event, hat jetzt Samstag, Sonntag stattgefunden. Und man kann sich halt eben dann an diesen 2 Tagen verschiedener Vorträge anschauen oder eben an Workshops teilnehmen und kann aber auch sich die einzelnen Stände der Aussteller anschauen. Und das war echt schön, mal wieder so Menschen zu sehen, die man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Also viel alte, aber auch neue Gesichter zu sehen. Und auch wenn man halt einen Vortrag hält, ist es halt einfach schön, mal so ein echtes Feedback zu bekommen, zu sehen, ob die Leute, die ja aktiv zuhören oder ob sie wegschlafen. Das sieht man natürlich bei so einer virtuellen Konferenz nicht, wo man im Prinzip so ins Schwarze rein moderiert. Das war echt schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch selbst einen Vortrag halten dürfen über App Image, Flatpak und Snapcraft. Das haben wir auch mal in den Shownotes verlinkt, falls euch das Thema interessiert. Da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt in den letzten Wochen. Ist ja auch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und habe mir auch andere Vorträge angeschaut. Zum Beispiel gab es einen super spannenden Vortrag über einen DIY-Sprachassistenten offline und mit Open Source. Das ist ja auch ein Thema, das mich sehr interessiert, wo ich auch vor 3 Jahren selbst einen Vortrag zugehalten habe. Und ich habe jetzt hier so wunderbare Bauteile für so ein HAL 9000. Und das soll jetzt die neue Iteration meines Sprachassistenten werden. Also Terminator wird in Rente geschickt und es wird jetzt einen HAL 9000 geben, der genauso aussieht wie im Film. Das wird mein Herbstprojekt, da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Und was ich auch total spannend fand, ich habe mir mal den Stand von Tuxedo angeschaut. Das ist ja die deutsche Firma, die eben diese Linux-Notebooks baut. Ja, haben wir auch das ein oder andere Mal, haben wir die, glaube ich, schon erwähnt in den vorigen Episoden. Und habe mir mal so die Geräte angeschaut, die sie da haben. Und die hatten da, das es ging auch durch die News, jetzt so ein neues 15-Zoll Mobile Workstation Gaming-Teil angekündigt oder rausgebracht, das Stellaris 15 Gen 4. Und das ist das erste, oder zumindest von denen, das erste Notebook mit einer optionalen externen Wasserkühlung. Und das klingt halt total wild und irgendwie absurd, wie ich deiner Mimik entnehmen kann. Und ist aber echt eine super interessante Sache. Also natürlich, irgendwie ist es schon verrückt, ein Notebook einer Wasserkühlung anzuschließen, weil eigentlich wäre es ja schöner, wenn man andere Lösungen finden würde. Wenn vielleicht Intel mal SoCs bauen würde, die keine Hitzeprobleme haben, ja, und wenn man es vielleicht schaffen würde, so eine GPU zu bauen, die ein bisschen effizienter ist. Alles valide Punkte, bin ich völlig bei euch. Und die umschiffen das Problem halt eben einfach, indem sie eine externe Wasserkühlung haben. Das ist schon. Und das habe ich mir mal angeschaut, habe mich da also auch sehr lang mit einem der Techniker unterhalten. Grüße gehen raus an Christian. Das war super, super spannend. Der hat mir sehr viel erzählen können, wie die Hardware designt wird und wie sie auf die Komponenten kommen und wo die Probleme so liegen. Die haben natürlich auch so Challenges wie Chipmangel und so weiter. Aber long story short, wir haben Benchmark ausgeführt, haben CPU und GPU komplett auf Maximum hochgefahren. Das war irgendwie ein 12. Generation i7, der da drin ist und eine Nvidia 1060 oder so. Ich bin leider in diesem Grafikkarten-Game nicht sehr gut und nagel mich bitte nicht drauf fest, wenn es jetzt die falsche Grafikkarte ist. Aber auf jeden Fall, beides war so bei 90 Par und 90 Grad. Und dann haben wir diese externe Wasserkühlung angeschlossen bzw. aktiviert. Das sind halt 2 Schläuche, die werden von hinten an das Gerät rangesteckt. Eben für Zu- und Rücklauf. Und per Bluetooth wird dann halt eben auch diese Anlage dann aktiviert. Also man kann die auch über das Control Center, was ja Tuxedo selbst programmiert hat, steuern, kann da die Lautstärke und die Effizienz und so weiter einstellen. Und das hat halt echt binnen kürzester Zeit beides nochmal on top 30 Grad weiter runter gekühlt. Und das ist halt schon echt krass, wenn du da irgendwie massiv VMs ausführst oder Cryptocurrency berechnest mit der GPU oder so, dann ist das natürlich ein sehr nennenswerter Unterschied auf jeden Fall. Wäre das was, wo du Bock drauf hättest, Jan, so eine externe, also externe Wasserkühlung für dein Notebook?
Das klingt nach so einem Linus Tech Tips Video irgendwie. Die haben ja alles Mögliche schon irgendwie extern Wasser gekühlt, so auch gerade das Steam Deck. Woran ich jetzt aber gerade denken musste, dieses Bild, das seit Jahren irgendwie in den Kreisen rumzirkuliert, der Gardena auf HDMI-Adapter, könnte jetzt endlich einen sinnvollen Einsatz kriegen für diesen Laptop. Man müsste halt nur gucken, welche von den Leitungen wasserdicht sind. Und das ist dann hinten, ist der Anschluss fürs Wasser oder wie?
Ja, genau, richtig. Mhm. Du hast hinten halt Strom, HDMI, Gardena, Zulauf, Rücklauf. Das ist schon echt verrückt. Und das sind halt also auch die Schläuche, die haben sie halt getestet. Also da kommt dann auch ganz normales destilliertes Wasser rein. Sie gucken aber gerade noch, ob es potenziell andere Flüssigkeiten noch gäbe, die vielleicht noch besser kühlen könnten. Und ja, aber du kannst auch den Schlauch dann nachkaufen oder so. Das ist gar kein Thema. Und weil du sagst, kleines Tech-Tipps, also Tuxedo, wie auch System 76 und andere Hersteller, die machen es ja auch so, dass die unter anderem bei Clivo fertigen lassen. Also die bauen so Barebones, die dann halt Maß angefertigt nochmal für die einzelnen Firmen anderes Design haben. Aber die haben auch noch andere OEMs, mit denen sie zusammenarbeiten. Und von so einem anderen OEM hatte Linus halt eben auch schon so ein Testgerät. Da gibt's wohl auch ein Video zu. Und genau, also ziemlich genau so sieht halt das Tuxedo-Gerät entsprechend auch aus. Also ich muss zugeben, interessantes Setup, ja, also wenn du wirklich so High-Performance-Kram machst zu Hause im Homeoffice und du willst halt hier nicht so ein super lautes Notebook den ganzen Tag föhnen hören, dann packst du diese Wasserkühlung irgendwie an die Seite von deinem Tisch, wo du es nicht direkt hörst, weil da ist ja auch ein Radiator und Lüfter drin und dann kommt dein Thunderbolt-Dock rein und dein Gardena-Anschluss und dann kannst du im Homeoffice High-Performance arbeiten. Ja, aber was mich eigentlich noch viel mehr beeindruckt hat, also ich muss dazu sagen, ich war die letzten Jahre schon immer auf diese Enterprise-Marken fokussiert. Also ich verfolge sehr aktiv, was Lenovo macht, weil, naja, wir halt auch Lenovo-Geräte auf Arbeit haben und ich, wie die meisten Linux-User, vermutlich sehr lange auch Lenovo eingesetzt haben oder so schon sehr lange einsetzen. Und bei anderen Marken bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ja. Also da habe ich immer was auszusetzen, Design, Verarbeitung. Und Tuxedo habe ich mir super lange halt auch nicht angeschaut, weil ich die Designs auch nicht sehr schick fand mit diesem breiten Displayrahmen unten, wo irgendwie dann mega groß dieses Tuxedo-Logo drauf war. Hat mir halt nicht so gefallen. Und die haben jetzt einen neuen Prototypen auch an dem Stand gehabt, und zwar das neue InfinityBook Pro 14 Gen 7. Das kommt jetzt auch in den nächsten Wochen oder Monaten raus. Und ist halt ein 14-Zoll-Gerät und das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Also das sieht so Unibody-mäßig aus, ist jetzt halt nicht aus Aluminium komplett gefräst. Also es ist ein Mix aus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus Aluminium und aus Plastik, damit es halt ein bisschen leichter wird. Ja, also zum Beispiel diese neuen MacBook Pro-Geräte, die sind ja auch sehr, sehr schwer. Also da wollte man halt das Gewicht reduzieren und natürlich auch Fertigungskosten so ein bisschen. Aber es sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Wirklich wie so ein MacBook. Hat auch ein Display mit einem sehr, sehr schmalen Rand. Also verarbeitungstechnisch macht das wirklich einen sehr guten Eindruck. Habe auch mal ein bisschen drauf getippt. Die Tastatur gefällt mir auch sehr gut. Das war immer häufig so ein Kritikpunkt von mir, dass halt die Tastaturen nicht auf ThinkPad-Niveau werden. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die ThinkPad-Tastaturen werden halt immer schlechter. Ja, also die haben ja den Tastenhub reduziert von 1,5 auf 1,35. Und das ist halt alles nicht mehr so schick und das ist echt gut gelungen. Also das wäre echt so ein Notebook, wo ich sagen würde, das würde ich durchaus sehen, das mal als Alternative zu einem ThinkPad, wenn bei mir mal wieder ein neues Notebook eben anstehen würde. Also da habe ich auch ein paar Bilder gemacht. Ich habe zu dem ganzen Thema Froscon habe ich auch einen kleinen Konferenzbericht beziehungsweise habe eingeschrieben. Den haben wir auch in den Shownotes verlinkt und da gibt's auch Bilder, da könnt ihr euch das mal anschauen. Also war auf jeden Fall sehr spannend, mal diese Geräte in echt zu sehen und sie auch in die Hand zu nehmen. Ist jetzt auf jeden Fall eine Marke, die ich mir in Zukunft näher anschauen werde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du bist ja auch Linux-Desktop-User. Wäre das auch was für dich, so eine Marke, die mal generell einen starken Fokus auf Linux hat, auf dem Desktop und nicht eine Marke zu nehmen, wo man hoffen muss, dass Linux draufläuft?
Also meine Desktops stehen normalerweise fest auf meinem Schreibtisch verbaut und die baue ich eigentlich selber. Von daher kann ich mir die Komponenten immer aussuchen, die ich verbauen möchte. Also ich bin, also das wird jetzt wahrscheinlich jedem Grafikkartenenthusiasten das Herz brechen, aber ich kaufe nur AMD-Grafikkarten, weil ich genug davon habe, mich mit Nvidia rumzuärgern. Das habe ich über Jahre gemacht und es war immer irgendwie nervig. Und also da habe ich die volle Kontrolle und Laptop habe ich eigentlich nur meinen Firmenlaptop und das ist ein MacBook, weil ja, das gibt's von der Firma direkt und das klappt irgendwie für mich. Und da läuft das VPN ein bisschen besser drauf.
Okay, verstehe. Ja, und der August ist der große Monat der Jubiläen. Ja, wir haben ja schon über Debian gesprochen und ein weiteres Jubiläum, über das wir sprechen müssen, ist GNOME, weil GNOME ist am 15.8. 25 Jahre alt geworden im Prinzip. Das war nämlich das Datum, wo die beiden Studenten Miguel de Icaza und Federico Mena die Arbeit an einem eigenen Desktop angekündigt haben. Ja, damals auf so einer Mailinglist, wie man das so gemacht hat. Warum hat man das gemacht? Naja, zu dem Zeitpunkt war so, KDE war so der große, omnipräsente Desktop, den die meisten User und Distributionen verwendet haben. Aber das Qt-Framework, was KDE benutzt, das war damals eben noch proprietär. Und das war eben so der Kritikpunkt, dass man sagt, naja, wir machen hier Open Source und dann haben wir einen Desktop, der proprietäre Libraries benutzt, ist jetzt irgendwie nicht so glaubwürdig. Und deswegen hat man gesagt, man nimmt das GTK+-Framework, das damals vor kurzem durch das GIMP-Projekt veröffentlicht wurde. Also das wissen einige, die sich jetzt neu mit Linux beschäftigen, vielleicht nicht, dass halt eben GTK wirklich seinen Ursprung im GIMP-Projekt hat, also in dem Bildeditor, den wir ja kennen. Und GIMP hat halt deswegen ein eigenes Framework erstellt, weil sie eben auch eine moderne, freie Alternative zum mächtigen Motive-Framework gesucht haben. Also Motive war ein Framework, was damals sehr bekannt war und das war halt eben auch zum Teil proprietär. Und deswegen wollten sie was Eigenes bauen. Und wer Motive nicht kennt, das könnte man kennen aus so Desktops wie dem CDE-Desktop, der damals eben auch viel im Unix-Umfeld genutzt wurde. Heutzutage würde man in der Retrospektive sagen, das Framework, das so hässliche Anwendungen zeichnet, aber damals sahen die halt alle so aus. Und ich muss zugeben, ich freue mich immer, wenn ich irgendwo mal eine Motive-Anwendung sehe, weil da kommen dann direkt nostalgische Gefühle hoch. Und GNOME stand ursprünglich mal für GNU Network Object Model Environment. Und ich muss zugeben, ich bin froh, dass sich das nicht durchgesetzt hat, weil das könnte ich mir nicht merken und auch nach 2 Bier definitiv nicht mehr fehlerfrei aussprechen. Und die erste Version 0.3, die erschien dann allerdings über ein Jahr später. Also sie haben da nur das Projekt angekündigt, haben angefangen zu entwickeln. Und die erste Version, die ließ noch etwas auf sich warten. Und die hat aber damals schon Elemente eingeführt, die man heute auch noch kennt, die man heute noch sieht, wenn man einen GNOME Desktop benutzt. Zum Beispiel das Anwendungsmenü, das Panel, die Applets und erste Themes. All das ist schon in GNOME 0.3 eingeführt worden. Und das sah auch noch ziemlich nach CDE aus. Also wenn man sich so alte GNOME 0.3 Screenshots anschaut, da sieht man schon, was die Vorlage war. Das ist recht unterhaltsam. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass eben Red Hat schon relativ früh von der Zukunft dieses neuen Desktops überzeugt werden konnte. Und es war ja so, GNOME wurde eben angekündigt und die Arbeit wurde gestartet und ein Jahr später, 1998, wurde aber diese Qt-Lizenz ein Stückchen weit geöffnet. Das heißt, es gab eigentlich so rein formal kein Argument mehr für GNOME. Ja, aber trotzdem fand Red Hat das Projekt total interessant. Und 98 war es auch so, dass die EntwicklerInnen damals 36 Stunden Zeit hatten, um eine funktionale Demo für das Management aufzubauen. Denn die wollte man natürlich oder die musste man noch überzeugen, dass das wirklich ein Projekt ist, das ja langfristig durchaus interessant, aber auch rentabel ist. Und das haben sie geschafft. Ja, also sie haben dann wirklich so ein kleines Kunststück, das ihnen gelungen ist, weil sie mussten natürlich noch sehr viel Dinge umbauen, dass sie halbwegs funktionieren. Wir alle wissen ja, so erste Versionen sind immer sehr fehlerbehaftet. Und was eben das Hauptargument war, warum das Red Hat Management gesehen hat, dass das wirklich eine gute Idee ist und dass es auch einen Mehrwert bietet, ist, dass die eine Theme Engine da schon eingebaut hatten, die den Desktop halt eben sehr modern aussehen ließ. Also viel moderner als das Motor Framework und auch durchaus ein bisschen schicker als der KDE Desktop. Und das hat dann dazu geführt, dass Red Hat dann ja überzeugt war, dass es sinnvoll ist, darin zu investieren und vor allen Dingen auch EntwicklerInnen zu bezahlen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Die erste Version GNOME 1.0, die erschien dann pünktlich 1999 zur Linux Expo. Und die Version 2.0, die kam schon relativ zeitnah danach, 2002. Die basierte dann eben auch auf GTK 2, was dann auch erschienen ist. Und das war dann aber auch schon die erste Version, die einige kleinere Funktionen entfernt hat, um die User Experience zu vereinfachen. Das ist ja so die große Kritik, die immer gegenüber GNOME gebracht wird, dass man sagt, ja, GNOME hat diesen super einfachen Workflow und diesen minimalistischen Desktop und ich habe gar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten, wie ich es unter KDE beispielsweise habe und mir werden Features weggenommen. Das hört man immer mal wieder und das ist mit GNOME 2 gab es das auch schon. Da wurden einige kleinere Dinge eben entfernt. Die wurde relativ lang gepflegt, bis 2011 nämlich. Und die letzte Version, die es da gab, das war eben GNOME 2.32. Und das war auch so die Ära, mit der ich mich groß beschäftigt habe. Also in GNOME 1 habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Ich hatte früher auch mit HPUX-Servern zu tun. Und da gab es auch eine grafische Oberfläche. Und da konnte man, wenn man CDE nicht mochte, konnte man optional parallel auch noch ein GNOME 1 installieren. Und das hatte ich damals gemacht. Das war eine sehr cursed Combination, so ein Itanium oder PRISC-Rechner mit HPUX und dann noch GNOME drauf zu haben, war aber funktional. Ja, und die GNOME 2-Version, die hat man halt jahrelang unter verschiedenen Distributionen gehabt. 2011 kam dann GNOME 3.0 raus und da war es so, dass man das ganze Setup, den ganzen Desktop komplett umgebaut hat, nämlich auf Basis von GTK 3 und auch Wayland. Ja, also damals, da ist mir mal bewusst geworden, wie alt Wayland eigentlich ist. Deswegen ist es echt ein Armutszeugnis, dass so Screensharing-Anwendungen immer noch nicht unter Wayland funktionieren, weil es gibt's halt literally schon seit 2011. Und das ist halt echt nicht gerade kurz. Und da war es so, dass zu dem Zeitpunkt damals die Gründer schon bei Microsoft beschäftigt waren. Das heißt eben, dass da auch die strategischen Entscheidungen auch mehr so von der Community und auch von den Leuten, die eben bei Red Hat daran arbeiten, gefällt wurden. Und da gab es wirklich starke Kritik. Ja, also es war halt wirklich ein Paradigmenwechsel. So diese traditionellen Bedienelemente und Workflows, die wurden eben entfernt. Wir haben den Wechsel von GTK 3 auf 2. Dadurch gab es auch rückwirkend so einige Inkompatibilitäten. Das hat vor allen Dingen Buchautoren und auch EntwicklerInnen eben sehr geärgert, weil man da viel tun musste, um Anwendungen anzupassen. Und Red Hat hat das eigentlich ganz clever gemacht. Die haben so eine GNOME Classic Shell ausgeliefert, um eben die Admins nicht zu verschrecken, ja, weil wenn die dann halt jetzt ein neues RHEL installiert haben, das mit dem neuen Desktop kam und nichts mehr wiederfinden, dann verärgert man ja die zahlende Kundschaft. Deswegen gab es die Classic Shell, die weitestgehend aussah eben wie der alte Desktop. Und Ubuntu ging sogar so weit, die haben damals mit 11.04 dann GNOME rausgeschmissen und haben den selbst entwickelten Unity-Desktop als Standard drin gehabt. Und das haben sie echt jahrelang gemacht, 6 Jahre nämlich, um genau zu sein, weil sie eben nicht d'accord waren, die Änderungen, die das GNOME-Projekt eingeführt hat. Und die haben erst mit 17.04 haben sie wieder GNOME eben eingesetzt. Ja, also so kann es eben auch gehen. Und die letzte Iteration, die ist ja relativ neu, ist GNOME 40, die kam eben letztes Jahr raus. Da haben wir jetzt ein neues Versionierungsschema. Ja, also das heißt jetzt eben nicht mehr GNOME 4.0, GNOME 4.1, sondern eben GNOME 40, 41 und 42, was die aktuelle Version ist. Und man hat jetzt auch einen 6-monatigen festen Release-Zyklus. Also man kann sich jetzt sicher sein, dass es eben regelmäßig neuere Versionen gibt. Das war nämlich vorher auch nicht der Fall. Da kann es nämlich auch durchaus mal vorkommen, dass man relativ lange keine Updates bekommt. Und was sie jetzt aber wohl gelernt haben, ist, dass sie diesmal keine Big Bang Migration auf GTK 4 vorgezogen haben, wie sie es ja mit GNOME 2 und 3 gemacht haben, sondern das ist so ein schrittweiser Wechsel. Ja, also wir haben ja auch schon ganz häufig in den Folgen über diese ganzen Distros gesprochen, die libadwriter noch nicht korrekt einsetzen oder nur stellenweise einsetzen. Das macht man jetzt hier an der Stelle eben auch, dass nach und nach sukzessive die einzelnen Anwendungen portiert werden können und dann kann man sich langsam dran gewöhnen, dass man jetzt eben GTK 4 hat. GNOME 40 hat das Ganze nochmal weiter vereinfacht. Ja, es ist dadurch aber auch ein bisschen weniger flexibel geworden. Und diese Themes, die wurden eigentlich ja eingeschränkt. Also es gibt weniger Theme-Auswahl, es gibt weniger Gründe, Themes zu benutzen. Und das Theming ist halt, Kritiker sagen, jetzt ist einheitsbrei geworden. Ich persönlich sehe das nicht so, aber das kann ja jeder selbst entscheiden. Und das ist halt irgendwie ironisch, weil das ist ja genau das, wofür GNOME anfänglich so geschätzt wurde. Ja, dass man gesagt hat, das ist ein Desktop, den kann man themen, der sieht modern aus. Und genau das fällt jetzt so ein bisschen weg. Wobei, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, wann habt ihr das letzte Mal euren Desktop großartig gethemed? Also ich weiß nicht, Jan, wann hast du das letzte Mal so irgendwie neue Icons, neue Mauszeiger und neue Töne aktiviert? Macht man das noch so? Das ist für mich so ein Relikt der 2000er irgendwie.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen klickbaren Link habe, dann fängt mein Mauszeiger an zu tanzen. Nee, ich glaube, das ist mittlerweile das Standardpack bei Manjaro. Das sind so Flat-Icons, also das sind auch ganz viele Apps, die quasi nicht Standard-Gnome-Apps sind, sind mit dabei, zum Beispiel Lollipop, das hatte ich früher mal als Tool des Monats in einer Folge. Sieht total super aus, gefällt mir, also bringt alles irgendwie so einen einheitlichen Stil. Und man immer wenn man ein neues Tool installiert, kann man sich überraschen lassen, ob das quasi auch schon dabei ist oder nicht. Aber so richtig selber gethemed oder so habe ich nicht. Vielleicht mal das Dark-Theme, das war ja bei GNOME 40 oder GNOME 41, war das ja noch so halb versteckt und nur so ein kleiner CSS-Hack irgendwo. Das war, glaube ich, mein letzter großer Hack, aber sonst customize ich nicht so viel. Man muss halt irgendwie so gute Defaults haben, dass das irgendwie halt schick aussieht, intuitiv und ja, das reicht dann eigentlich schon.
Ja, sehe ich halt auch so. Also gut, Icons kann ich noch nachempfinden. Ja, da kann man vielleicht noch was machen, wenn die echt irgendwie hässlich sind. Also die Distros liefern ja eigene aus. Also Ubuntu hat ja hier immer diese, heißt das Theme immer noch, Humanity, also diese doch stark eingefärbten Ordner-Icons und so weiter, dass es halt zur Corporate Identity passt. Und PopOS, da sehen die Icons halt irgendwie auch anders aus. Aber ansonsten, so groß GTK-Themes habe ich schon sehr lange nicht mehr aktiviert. Das war echt früher so zu GNOME 2 Zeiten. Da gab es auch irgendwie so Hacks, dass du die Menüzeile nach oben in die Zeile schiebst, wo auch die Uhr drin ist, wie es halt beim Mac war. Aber seitdem habe ich, glaube ich, nie wieder groß damit experimentiert. Und einige finden halt, dass das jetzt einheitsbrei und öde ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn du eine intuitive, einfache Oberfläche hast. Da braucht man vielleicht nicht so viel Variation. Aber ich verstehe auf der anderen Seite den Kritikpunkt auch, ja, Leuten Features wegnehmen, die sie vorher hatten, ist halt immer schwierig. Naja, wie dem auch sei, es gibt auf jeden Fall eine Anniversary-Site vom GNOME-Projekt, die haben wir auch mal in den Shownotes verlinkt, da ist halt eben, sind so ein paar alte Screenshots und so ein paar Fun-Facts von damals und die haben sogar, und das finde ich total cool, so eine alte GNOME-VM hochgeladen, wo man so ein GNOME 1.4 mal testen kann, so als OVA könnt ihr mit einem Hypervisor eurer Wahl hochfahren. Sehr unterhaltsam, lohnt sich da mal rein, so schauen. Und hast du irgendeine Anekdote parat, Jan, so irgendwie, was so dein lustigstes GNOME-Experiment war oder was die erste GNOME-Version war, mit der du so zu tun hattest?
Also ich benutze GNOME ja eigentlich fast täglich, von daher habe ich so ein paar lustige Stories. Meine erste Version war, glaube ich, irgendwie rund so um 2010 Ubuntu-mäßig rum, noch die letzten Zweier-Versionen. Bis es dann irgendwann Unity gab und dann gab es ja, das ist ja bei Ubuntu so üblich, das ist ja, es gibt ja Kubuntu, das ist dann Ubuntu mit KDE oder Xubuntu, Ubuntu mit XFCE. Da gab es dann auch von der Community Ubuntu GNOME und das war dann quasi gegen Unity hat man sich dann aufbegehrt und hat dann trotzdem GNOME installiert und zwar GNOME 3 war das dann. Habe ich immer gemacht, fand ich immer super. Also ich war bei GNOME 3 eigentlich von Anfang an dabei. Und habe auch nie wirklich so das die Abneigung verstanden. Ich fand, das sah viel besser aus als vorher. Und diese 3D-Effekte, wenn man dann die Hardware-Acceleration mal irgendwo im Kernel angeschaltet hat, war das auch, das sah halt super aus. Ich fand das immer toll. Ich habe den Hass nie verstanden, aber
Wie hieß das denn? Das war doch hier dieses AIGLX, hieß die Erweiterung für den X-Server, was man dafür brauchte. Und wie hießen denn, also diese Effekte, wie du machst ein Fenster zu und dann verbrennt das oder irgendwie so, ne? Diese Effekte meinst du doch?
Nee, also es gibt, wenn du die Linux-Taste oder die Windows-Taste, je nach Taste du drückst, dann hast du so einen leichten Übergang gehabt, also dann ist das ein bisschen so blurry geworden und dann war das, ja. wenn du FXGLX oder so hieß, glaube ich, dieser proprietäre AMD-Treiber, den man da damals brauchte.
Mhm. Genau.
Wenn du den dann richtig geladen hast und das alles richtig eingerichtet hast, dann sah das richtig super aus. Und dann fand ich immer total schick. Von daher, ja, aktuell, mittlerweile, ich bin bei GNOME 42, glaube ich, läuft super stabil. Das Einzige, was ich gelegentlich habe, vielleicht gibt es ja hier irgendwie Zuhörer, die das auch, die mir dabei vielleicht helfen können. Ich konnte es bis jetzt noch nicht lösen. Und zwar, wenn der PC so ein paar Stunden an war, dann verschwinden manchmal die Fonts teilweise. Also also manchmal bleiben auch nur ein paar Zeichen da, dann wird aus dem 22. August 19 Uhr in der Topzeile wird dann halt nur U. Also das steht ja nur ein U. Und wenn man Alt F2 R drückt, um GNOME quasi soft zu restarten, dann ist alles wieder normal. Aber würde mich einfach vielleicht mal interessieren, ob das jemandem schon mal aufgefallen ist. Und was mich noch viel mehr interessieren würde, wäre, wie kommt sowas? Also ich kann verstehen, wenn alles auf einmal verschwindet, aber halt nur ein Teil davon verschwindet. Das finde ich irgendwo auch spannend, einfach aus der technischen Sicht. Wie klappt sowas?
Ja, das garantiert so eine Art Linux-Ding, was du da hast. Ich habe das bisher noch nie gehabt. Ja, nee, was ich gerade noch ergänzen wollte, ich habe das gerade mit Compiz Fusion verwechselt. Das war dieser Compositing-Fenstermanager, der von Novell kam, der genau diese Effekte gemacht hat mit explodierenden oder verbrennenden Fenstern, wenn man sie zumacht. Mann, ey, was für alte Geschichten wir hier auspacken.
Dann ja. Schön in den Rice-Thread, wo man sein ganzes GNOME komplett customized hat, in den Rice-Thread posten und den anderen zeigen und dann ein komplett unbenutzbares System haben, weil alle Knöpfe irgendwie total daneben sind. Super Sache.
Ja, das war super. Da gibt es übrigens an der Seite zu, habe ich neulich entdeckt, die das in modernem Sinne nachführen will. Und zwar ist das desktop.ps, also Desktops nur mit dem Punkt vor dem PS. Da findest du genau solche Screenshots halt eben wieder, so wie es früher war. Nur halt mit aktuellen Desktops. Das ist ganz interessant und da hat keiner Compiz Fusion.
Ja, mein Geschmack, meine Jugend von heute.
Aber hallo. Aber vielleicht hier ein Aufruf an die Zuhörenden, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, so mit euren GNOME-Experimenten erster Stunde, die ihr mal mitteilen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Gerne per E-Mail oder auch über andere Wege, da kommen wir dann am Ende der Folge noch zu. Aber wenn ihr hier ein paar spannende Geschichten habt, dann würden wir uns sehr freuen, die zu hören. Können wir ja auch gerne in einer der nächsten Folgen dann nochmal teilen.
So, dann kommen wir jetzt mal vom GNOME selber zu der Konferenz. Und zwar war jetzt die GNOME Users and Developers European Konferenz. Das findet seit 2000 jährlich statt und ist quasi so eine Entwicklerinnenkonferenz. Das Ganze hat als Hybrid-Event stattgefunden vom 20.07. bis zum 25.07. In Guadalajara, Mexiko. Wie es dann die European Konferenz ist, habe ich noch nicht ganz erfasst. Da zu sehen gab es zum Beispiel die erste GNOME 43 Alpha. Da mit dabei sind neue LibArt-Weiter-Widgets. Weitere Anwendungen wurden jetzt nach GTK 4 portiert. Und der GNOME Built-in Webbrowser Epiphany hat jetzt HTTP2 Support. Da gibt's auch diese GNOME Tools, also wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, da gibt's ein paar echte Diamanten drin versteckt. Da gibt's, ich glaube, das heißt Box. Das ist so ein Built-in Remote Desktop Tool und irgendwie VM Management Tool, total cool. Wird nirgendwo erwähnt, also das muss man irgendwie selber finden. Das ist so ein versteckter Schatz im GNOME Projekt. Wer es noch nicht kennt, gerne mal angucken. Und später im Monat gibt es dann auch die GNOME 43 Beta. Mit dabei Quick-Toggles für WLAN, Bluetooth, Power und Audio in dem kleinen ausklappbaren Menü oben rechts. Und zwar kann man das jetzt Ganze so ein bisschen wie beim iPhone oder iPad halt mit einem Klick dann an- und ausschalten. Und mit ein, zwei weiteren Klicks kann man dann zum Beispiel die Soundkarten wechseln, die oben angezeigt werden. Ziemlich praktisch.
Geil. Das habe ich so lang vermisst, dieses Feature. Da brauchst du bisher immer so eine blöde Shell-Extension für.
Genau, ich habe auch tatsächlich bei Manjaro gibt es ja einige, also da werden einige Shell-Extensions mitgeliefert per Default. Irgendwie Dash-to-Dock, dass man unten so ein Dock hat, das finde ich super. Und da ist, glaube ich, auch was bei, dass das oben diese Quick-Toggles einschaltet. Also das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, deswegen fand ich es gar nicht so schlimm. Aber jetzt, wo ich es höre, dass es offiziell wird, bin ich sehr froh. Ja, was auch mit dabei ist, der Dateimanager, das ist Nautilus, ne? Der basiert nun auf GTK 4, ist responsive und lässt in der Listenansicht mehr Platz zwischen den Einträgen. Und zwar, das hat mich immer in den Wahnsinn getrieben, wenn quasi die Liste lang genug war, den ganzen Bildschirm zu füllen, dann konnte man nicht mehr mit Rechtsklick irgendwo eine neue Datei oder einen neuen Ordner anlegen. Furchtbar. Also es ging doch irgendwie über das Kontextmenü oben in der Leiste, über die drei Punkte, und dann musste man das richtige Icon finden, was neuer Ordner oder neue Datei ist, weil da kein Text drin war. Also es war immer ein bisschen umständlich, deswegen bin ich da jetzt sehr froh über diese Änderung. Und dazu mit dabei sind ein paar Performance-Tweaks und das Ganze soll dann final am 21. September erscheinen. Und ich denke, da werden wir dann auch drüber berichten, wenn es soweit ist. Und spätestens ich werde es dann auch benutzen. Also freue ich mich darauf auch schon. Ja.
Ja, total. Also gerade hier das mit der Listenansicht, das treibt mich auch regelmäßig in den Wahnsinn. Von daher freue ich mich da sehr drüber, dass das dann endlich auch mal gefixt ist. Es sind so Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied auf jeden Fall machen können. Kommen wir zum nächsten Jubiläum und zum letzten Jubiläum für diesen Monat. Und zwar gibt es jetzt 30 Jahre SUSE und 17 Jahre OpenSUSE. Da ist es so, die Firma hinter SLI, die wurde am 2.9.1992 wurde die gegründet und hieß damals, ja, deutscher kann der Name eigentlich nicht sein, die SUSE GmbH, also die alte Schreibweise mit S.U.S.E. GmbH. Und das steht für Gesellschaft für Software- und Systementwicklung MbH. Ja, also das ist wirklich ein nicht sehr leicht zu merkender Name. Kann man echt froh sein, dass er sich mittlerweile dann doch geändert hat. Und OpenSUSE wurde damals am 9.8.2005 während der Linux World Konferenz in San Francisco angekündigt. Da war es so, zu dem Zeitpunkt gab es kommerziell einmal von SUSE eben das SUSE Linux Personal und einmal die SUSE Linux Professional Boxen. Die Älteren, die jetzt zuhören, die erinnern sich vielleicht an diese Boxen, die man im Internet oder im Buchladen da kaufen konnte. Und der Entwicklungsprozess, der war damals doch schon ziemlich geschlossen, kann man eigentlich sagen. Also immer wenn da eine neue Version rauskam, dann ist der Quellcode erst 2 Monate nach Release verfügbar gemacht worden. Und da hat man dann als erste Handlung dann irgendwie eingesehen, dass es vielleicht sinnvoll wäre, die Personal Edition einzustellen und die Professional Edition nur in SUSE Linux umzubenennen und auch die Preise zu reduzieren. Ja, also die Professional Box, die war halt teurer als die Personal Box. Manchmal gab es halt so Sondereditionen. Mein erstes Linux war halt auch die SUSE Linux Professional Computer Build Edition 2002 oder so. Das war halt auch echt eine wilde Kombination. Und das war quasi so ein bisschen die Geburtsstunde von OpenSUSE. Das hatte allerdings eine relativ lange Übergangsphase, denn die erste offizielle OpenSUSE-Version, die auch OpenSUSE hieß, das war die Version 10.2, die ist erst 2006 eben erschienen. Aber bereits SUSE Linux 10.0, was im Oktober 2005 rauskam, das wurde schon vom OpenSUSE-Team, wo ja auch ganz viel Community mit drin war, eben erstellt. Es hieß halt nur noch nicht so. Das ist so ein bisschen die Geschichte, wie es zu OpenSUSE kam. Und seitdem hat sich viel getan. Also 2008, wir können uns erinnern. Ich hoffe, es ist richtig, aber ich glaube, es müsste 2018 gewesen sein. Da ist eben OpenSUSE Tumbleweed als Rolling Release Distribution eingeführt worden. Und der Entwicklungsprozess, der ja damals wirklich ziemlich geschlossen war, der ist im Moment oder ist mittlerweile eigentlich ziemlich offen. Also das absolute Gegenteil. Denn seit SUSE Linux Enterprise bzw. OpenSUSE Leap 15.3 wird hier die gleiche Infrastruktur und auch teilweise die gleichen Pakete werden hier genutzt. Ja, das erkennt ihr daran, wenn man so einen OpenSUSE Leap 15.3 installiert, dann habt ihr, wenn ihr mal in die Zypher-Paketverwaltung reinschaut, habt ihr da auch direkt /Software-Repositories. Also da werden Pakete auch 1:1 zwischen den einzelnen Distributionen geshared. Eine sehr feine Sache, wie ich finde. Und kann man nur sagen, schön, dass es schon so lange die beiden Projekte gibt und kann man für die Zukunft nur das Beste wünschen und auf weitere 30 bzw. 17 Jahre hoffen.
Meine Daumen sind gedrückt. Und dann geht's jetzt weiter. Und zwar gibt's ein paar gute Nachrichten in Richtung Linux-Support für Lenovo ThinkPads. Du hast ja eben schon erzählt, dass Lenovo dein Go-To war. Und zwar will Lenovo jetzt den Linux-Support für ThinkPads auf 30 Geräte ausbauen, leider aber nicht für die ARM X13. Die Weiß-Tree ist zwar vorhanden, aber WLAN und Sound sind da problematisch und die Akkulaufzeit ist eher so mäßig. Wer die Weiß-Tree nicht kennt, das ist quasi bei ARM-Computern oder bei ARM-Prozessoren, das ist eine Möglichkeit, dass die Hardware sich quasi selber finden kann. Also, dass ein Computer rausfinden kann, hey, was ist denn eigentlich angeschlossen bei mir? Und Lenovo sieht dafür aktuell noch keinen Markt und hat aber eine Machbarkeitsstudie in Diskussion. Und da gab es einen interessanten DevConf-Vortrag von der DevConf 22 von Mark Pearson und da berichtet über die Arbeiten des letzten Jahres und das Ganze haben wir euch verlinkt in den Shownotes.
Das ist so traurig. Ich habe da so drauf gehofft, als ich dieses X13S gesehen habe. Also das liest sich ja wirklich nett. Kann natürlich nicht mit so einem M1 oder einem M2 mithalten, aber es wäre ein schönes Statement gewesen, wenn es jetzt halt neben Apple auch eine andere große Firma gegeben hätte, die das ARM ein bisschen pusht und da auch Wert drauf legt, andere Betriebssysteme reinzukriegen. Es ist halt Anscheinend stand heute einfacher, Linux auf dem Mac zu betreiben, als auf so einem ThinkPad X13s. Echt schade, aber vielleicht tut sich da ja noch mal was in der Zukunft. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also an ARM führt ja kein Weg vorbei. Von daher, irgendwann werden sie es merken. Ja, kommen wir mal zu den Kurznews. Wir haben einmal PopOS 22.04. Das ist jetzt auch für den Raspberry Pi 4 erschienen. Also die x86-Version gibt es ja schon eine Weile. Jetzt könnt ihr es auch auf eurem Lieblings-Einplatinenrechner benutzen. Es gibt einmal Linux 8 und 9, jetzt auch für WSL. Ja, wenn ihr das einsetzen wollt unter Windows, könnt ihr das gerne tun. Der Linux 5.15 LTS-Kernel aus Ubuntu 22.04, der ist jetzt nun auch für 20.04 erhältlich, wenn ihr wollt. Und Fedora 37, was ja gerade entwickelt wird, das bringt voraussichtlich, wenn der Zeitplan und der Featureplan so eingehalten wird, eine Vorschau auf diesen neuen Web-Installer. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass dieses Projekt, das heißt intern Anaconda Web UI und wird auf Basis von Cockpit entwickelt. Das ist ja dieser, wie habe ich am Wochenende gehört, Webmin nur in cool und in HTML5. Also diese administrative Web-Oberfläche. Über dieses Framework kann man dann eben auch einen Fedora installieren. Naja, warum? Es ist eine Alternative zum ineffizienten VNC-Modus von Anaconda. Und interessanterweise arbeitet ja SUSE mit ihrem D-Installer auch gerade an so einem vergleichbaren Projekt. Von daher mal schauen, was sich da so tut. Das Qtfish OS-Projekt, das haben wir ja in der letzten Folge berichtet, das scheint tot zu sein. Da gab es keine Aktivitäten mehr und ein Fork war in Diskussion. Die haben sich jetzt unerwartet wieder zurückgemeldet und einer der Entwickler teilte mit, dass das Projekt jetzt wieder zurück sei. Und dass jetzt auch bald eine neue Webseite erscheinen dürfte. Die ist noch nicht außerhalb Chinas erreichbar. Da gibt es anscheinend Auflagen, die erfüllt sein müssen, damit die Seiten auch extern geroutet werden. Und es gibt eine Roadmap auf GitHub und die erwähnt eben die Adaption auf Ubuntu 22.04, die gerade in Diskussion oder in Evaluation ist. Da haben wir auch, wie zu den anderen Kurznews, die Links in den Shownotes. Und ein kleiner Fun noch hier gegen Ende. Leonard Pöttering, da gab es ja die Gerüchte, dass er wohl bei Microsoft jetzt arbeiten könnte. Das hat er jetzt im Prinzip indirekt bestätigt, dass dem auch so ist. Der hat nämlich ein Foto getwittert, wo man sieht, wie er im Berliner Microsoft Office sitzt und da eben ein Buch liest. Und dann fragt man sich, warum postet Leonard Pöttering ein Foto, wie er ein Buch liest? Das ist ja eigentlich sonst nicht so die Art seiner Kommunikation auf Social Media. Und das Lustige daran ist, das Buch heißt Software Freedom Your Way und das ist quasi so die Bibel des Devuan GNU Linux Projekts. Und Devuan ist ja die Distro, die sich groß auf die Fahnen geschrieben hat, kein System D zu nutzen aus vielen verschiedenen Gründen, sondern hier weiterhin auf System 5 inne zu setzen. Und das Buch ist ihm irgendwie in die Hände gefallen und das liest er halt auf dem Bild so leicht amüsiert. Und was für mich ja auch nochmal ein interessanter Takeaway war, dass das VUA in Devuan, das steht ja für Veteran Unix Admins. Ich bin jetzt wirklich kein Freund von Schubladen, aber wenn man hört, jemand ist gegen Systemd und im Nebensatz hört man, dass die Person etwas nutzt, das für Veteran Unix Admins ist, dann ist das halt schon so ein klischeebehaftetes Bild, das man da irgendwie vor Augen hat. Anyway, er hat dann so ein paar Bilder gepostet und ein bisschen zitiert und in dem Buch ist wohl relativ am Anfang die Rede von The Traumatic Event That Gave Birth to Devuan. Also interessant, lässt so ein bisschen mehr Einblick geben. Ich habe mal geguckt, ob es das Buch irgendwo gibt, ich habe es bisher nicht gefunden, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich lesen will, aber es wäre sicherlich unterhaltsam, da vielleicht mal reinzulesen. Ja, und damit sind wir mit den News des Monats soweit durch und kommen zum Tooltip des Monats. Und ich bin ehrlich, ich habe keinen coolen Tooltip so zur Hand gehabt und habe ein Tool genommen, das ich schon sehr lange fast täglich einsetze. Und ich denke mal, viele der Zuhörenden kennen das vielleicht schon. Also wenn jetzt der Tooltip nicht so nützlich ist für euch, dann tut's mir leid, mein Tooltip des Monats ist Jaw.io, was man aber jetzt auch unter dem Namen Diagrams.net kennt. Das ist halt immer, wie sagt man so schön, das Poor Man's Visio. Ja, also wenn man früher für Dokumentationen so Netzwerkdiagramme oder andere technische Zeichnungen erstellte, dann hat man da gerne mal zu Visio gegriffen. Und das ist ein Open-Source-Tool, das das so ein bisschen nachbaut. Also ihr habt dann halt so einen Zeichenplan und könnt da verschiedene Elemente draufziehen. Es gibt sehr viele Icons im Internet, die dann direkt auch über eine Suchfunktion dann erreicht werden können, wo ihr dann Server draufziehen könnt, Datenbanksymbole, Netzwerke zeichnen könnt und Pfeile. Und die könnt ihr drehen und Dicke und Farbe und so weiter einstellen. Das nehme ich ganz gern für Dokumentation und für technische Zeichnungen. Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so elegant aus wie aktuelle Visio-Versionen, aber ich bin da eher pragmatisch unterwegs und solange es irgendwie erkennen lässt, was ich hier versuche zu dokumentieren, reicht es meistens auch. Und es gibt ja auch Wiki-Software, ich glaube, die Atlassian Suite hat da ein Plugin für. Also man hat das auch in anderen Tools mittlerweile vielleicht schon mal gesehen. Würdest du das auch, Jan? Oder was nimmst du, wenn du so eine technische Zeichnung irgendwie erstellst?
Ich finde das echt, ich habe da ein Tool, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen will, weil das ist eigentlich mein Tooltip des Monats für nächsten Monat.
Dann behalt's für dich.
Dann behalte ich es für mich, aber der Clou ist quasi, es kann ähnlich sowas, nur dass man das Diagramm beschreibst du als Code und dann kannst du das quasi einfach in eine Pipeline packen und dann wird das automatisch ausgerendert und du hast irgendwie so eine, du kannst es halt einfacher in ein Git-Repository einchecken und dadurch, dass es Code ist, kannst du es auch dir ein Skript schreiben und dir das automatisch generieren lassen aus irgendwie einem Netzwerk, also dich durch ein Netzwerk pingen und gucken, was da alles ist und das dann in das Diagramm packen. Genau.
Oh, das ist schön. Das gefällt mir. Damit hast du meine ungeteilte Aufmerksamkeit geweckt. Dann bin ich schon mal auf nächsten Monat gespannt, weil das ist tatsächlich das, was mir so ein bisschen fehlt. Also viele Dinge sind ja wirklich immer das Gleiche. So, man hast deine Doku, wo immer du eigentlich nur in so einem YAML-Dokument ein paar Parameter austauschen willst, damit es im ASCII-Doc dann halt eben richtig referenziert wird. Und wenn dann die Grafik auch noch automatisiert, ja, das wäre natürlich schön.
Da wird man schwach. Tool diesen Monat ist was ganz was anderes. Wir hatten es in der letzten Folge schon angerissen, und zwar ist es der Microcode Decryptor von, ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht falsch aus, Maxim Goriachi, Mark Ermolov und Dimitri Skilarov. Die haben quasi durch eine Schwachstelle in ein paar älteren Intel Atom und Pentium Prozessoren konnten die diesen sagenumwobenen Mikrocode mal auslesen. Das war ja quasi, in der Linux-Community ist das ja so, nach diesen Edward Snowden-Reveals ist das ja so ein bisschen aufgekocht, dass es ja da dieses Layer gibt, was man gar nicht angucken kann auf den Prozessoren. Und jetzt mit diesem Tool kann man das auslesen und angucken, was da so läuft. Natürlich nur auf diesen Intel Atom und also auf diesen älteren Atom und Pentium-Prozessoren. Deswegen ist das für die ganz modernen Prozessoren vielleicht nicht so super interessant, aber man kann zumindest in dem Mikrocode schon mal ausräumen, dass da irgendwie grobe absichtliche Schwachstellen drin sind, indem man es einfach jetzt angucken kann. Das finde ich super. Das Ganze ist x86 Assembly. Da braucht man so ein bisschen, muss man so ein bisschen Erfahrung haben, gerade so in Richtung Systems Programming. Wer da Interesse hat, vielleicht nicht direkt mit Microcode anfangen. Das ist, glaube ich, dann eher so ein bisschen anspruchsvoll. Aber gerne einfach mal Gito herunterladen. Ironischerweise auch ein Tool von der NSA, auch Open Source. Damit kann man Reverse Engineeren, also damit macht man dann die Binary auf und guckt, was drin ist. Gerne mal machen. Hätte ich mir jetzt vielleicht, jetzt habe ich noch einen Tooltip hier verbrannt. Schlimm. Auf jeden Fall der Microcode Decryptor. Das Ganze hilft aber nur beim Auslesen. Man kann dann den veränderten Microcode nicht wieder auf die CPU laden. Da gibt es einen Signaturmechanismus. Wäre, glaube ich, aber auch sonst sehr leicht, seine CPU irgendwie zu bricken, weil das ist so ein, ich habe viele Erfahrungen, weil ich habe irgendwie schon eine PSP und ein Android, habe ich schaff's immer irgendwie so ein Handheld-Devices irgendwie zu bricken. Von daher bin ich da immer so ein bisschen, gehe ich da mit sehr viel Respekt an so eine Projekte ran. Und von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass man das gar nicht so einfach zurückpatchen kann.
Dann hol dir bitte keine Steam Deck, ja. Das wäre schade drum, wenn du super lange drauf wartest, nur um dann das Device zu bricken. Das wäre echt eine Schande.
Na, da musst du ja nicht, also bei Android kannst du ja routen und da kannst du dir einen Custom Recovery drauf flashen, da kannst du alles Mögliche damit machen, aber du musst halt dann irgendwo da so ein bisschen sketchy Sachen machen. Bei PSP war das früher, man hat ewig diese, das waren dann irgendwelche Galerie-Exploits mit TIFF, diesem Dateiformat, was es seit Ewigkeiten gibt, was irgendwie auch ganz gut ist, aber das war halt irgendwie kein Mensch benutzt, deswegen sind die Parser ein bisschen kacke. Aber bei so einem Steam Deck, da musst du doch nicch viel hacken, oder? Also da kannst du doch, da ist der Arch Linux drauf, da kannst du einfach sudo su machen und dann
stimmt.
Ja, ja. Bist du Admin und kannst machen, was du willst.
Das stimmt, da ist der Reiz, da geht der komplett verloren, was zu hacken oder was zu bricken. Es ist ja alles open. Ja, ist ja langweilig.
Ach, schade, Mann. Alles was open. Denn, kann man gar nichts mehr hacken.
Wo ist denn da der Schmerz, wie bei irgendwelchen M1-Produkten oder so? Da ist überhaupt keine Challenge mehr.
Ich sag's dir, das ist total langweilig.
Ja.
Dinge habe ich auch noch keins.
Ja, gut. Und damit sind wir mit den Themen für den Monat durch. Das heißt, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wie immer ist natürlich euer Feedback uns sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche oder Tooltips loswerden wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun, beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Ihr könnt das aber auch gerne über Twitter, über unseren Handle sva-focuson tun. Vergesst da auf keinen Fall den Hashtag des Monats, alte Liebe rustet nicht, ganz wichtig. Und wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Bewertungen über euren Podcatcher. Ja, also beispielsweise über Spotify oder über Apple Podcasts. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen, Jan. Und ich würde sagen, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder.
Ebenso. Bis dann.
Bis dahin. Macht's gut. Ciao.